Hallo, da sind wir wieder, Matatu Podcast mit Caro, Paul und Jacqueline. Ich bin heute live wieder dabei, wie ihr gut hören könnt. Wir entschuldigen uns nochmal für die letzte Aufnahme, da war ich telefonisch zugeschaltet worden und heute aber wieder zu dritt am Start nach Monaten zusammen in einem Raum, oder?
Ja, schon lange her.
Ja, mega lange her.
Im Oktober oder so?
Im Oktober.
Genau, und deswegen, nee, auf unserer Party waren wir auch zusammen in einem Raum, aber gut, bei der Aufnahme.
Wir haben nicht zusammen aufgenommen.
Aber deswegen ist es ganz, ganz speziell und wir freuen uns riesig und haben ein paar Sachen mitgebracht. Und zwar eine Neuigkeit über Neuigkeiten. Und zwar möchten wir am Anfang jeder Sendung ein paar Highlights aus der schwarzen und afro-diasporischen Community einführen. Highlights im Sinne von Sachen, die cool waren und die wir für interessant finden
ja.
Und wichtig sind zum Teilen.
Yes.
Und da fangen wir heute gleich mal damit an. Und zwar gibt es Neuigkeiten, die uns jetzt Caro berichten wird.
Ja, erstmal Happy Belated Independence Day an alle Leute from the Ghana oder alle Leute, die das gefeiert haben. Ich habe gesehen, da gab es ganz, ganz viele Partys überall. Köln, Berlin, whatevs, I don't know. Mhm. Wir waren leider auf keiner von diesen Partys, oder? War einer von euch auf so einer Independence Day Party?
Nee. Wir sind sehr beschäftigt, aber wir sind im Herzen und in Spirit bei jeder Party dabei.
Vor allem, ich finde, also Ghana auch, es gibt ja eine größere Community auf jeden Fall in Deutschland, aber es ist auch, Ghana ist ja so geschichtlich voll wichtig, weil es, glaube ich, das erste Land in Subsahara-Afrika war. Und er war ja so Panafrikanist par excellence und seine These war ja, wir können nicht frei sein, wenn wir nicht alle frei sind. Also, dass alle Länder vereinigt sein müssen, so in ihrer Unabhängigkeit. Und er hat viele andere unterstützt, Unterschlupf konnten sie bei ihm finden, etc. Aber
genau, und deswegen ist es so sehr wichtig und wir feiern Ghana, wie gesagt, in Spirit, weil geschichtlich das ziemlich wichtig war und weil die Community, die ghanaische Community ziemlich stark und ziemlich groß ist hier in Deutschland und deswegen ganz viel Liebe da draußen für euch alle.
Yeah.
Und dann haben wir noch was aus der Pop-Welt.
Genau, also ich habe das auch bei meinem Instagram gepostet, weil ich liebe Rihanna eh, aber sie ist halt auch einfach so schlau. Nein. Und auf jeden Fall hatte sie halt einen Award bekommen bei den NAACP Image Awards. Das ist halt so sowas wie Oscars oder Grammys, aber für POC-Menschen in den USA und also es hat eine ähnliche Wichtigkeit und auch genauso viele Kategorien und Rihanna hat da irgendwas gewonnen, ich weiß nicht mehr was und dann hat sie halt eine Rede gehalten und die fand ich halt sehr cool, weil es da auch um irgendwie, also weil sie es nochmal gesagt hat, dass sie jetzt nicht den Preis gewinnt, sondern wir alle, die schwarze Community sozusagen. Und aber auch so Verantwortung gegenüber Menschen, die halt nicht schwarz sind, einfordert, die aber schwarze Menschen kennen und schwarze Menschen lieben. So. Also so, wenn wir auf die Straßen gehen, wenn es das nicht ein schwarzes Thema ist, sondern dass es halt ein Thema von uns allen ist. Weil wenn du mich lieb hast, oder wenn ich dir wichtig bin, dann zeig mir das auch, indem du halt die Issues
mit mir teilst
und dafür kämpfst. Und das fand ich halt irgendwie so voll nice. Und das gilt auch für uns so, ne? Ich als Cis-Person kann ja auch irgendwie auf die Straße gehen für Trans-Issues. Ja, oder halt,
genau, hier spielt eine Intersexualität nämlich eine ziemlich große Rolle. Ihr wisst, was ich meine.
Yes.
Und dann haben wir hier in Berlin in unserer Community eine Herzensangelegenheit. Und zwar geht es um ein Crowdfunding vom Sankofa. Sankofa, wenn ihr das noch nicht wisst, ist eine Kita oder ein Verein, das eine Kita eröffnet hat, gegründet hat. Und wie ihr wisst, im sozialen Bereich fehlen da immer hier und da ein paar Mittel. Und dieses Crowdfunding wurde jetzt gestartet, um Sankofa da ein bisschen unter die Arme zu greifen. Sankofa ist nicht nur eine ganz normale Kita, und zwar ist es eine Kita für und speziell Schwarzen und Kindern in der afrodiasporischen Community. Das heißt, die Mehrheit der Kinder sind von schwarzen Eltern oder teils afrodiasporisch. Also wenn ihr Sankofa unterstützen wollt, dann geht doch bitte auf
unsere Shownotes und da ist auf jeden Fall ein Link dazu.
Ja.
Und dann könnten wir eigentlich auch schon zum Thema rüber hineinfließen.
Noch eine Sache zwischendurch. Ihr könnt uns immer kontaktieren, wenn ihr selber auch solche News habt oder Sachen, die ihr highlighten wollt, über die wir dann hier am Anfang der Sendung auch sprechen können. Sei es eine Crowdfunding-Kampagne, sei es etwas anderes, ein Event oder etwas Historisches. Sagt uns einfach Bescheid.
Genau. Aber wir sind trotzdem noch beim Hineinfließen und zwar ins nächste Thema. Und zwar geht es um die Kinder, die afrodiasporischen Kinder. Und sie wachsen natürlich in einer weißen Welt auf. Mit
in einer weißen Mehrheitsgesellschaft.
Dankeschön. Mehrheitsgesellschaft von deren Bezugspersonen, die teils weiß sind, schwarz sind. Und wir möchten wissen, inwieweit ist denn diese Bezugsperson wichtig für uns und unsere eigene Identitätsentwicklung? Ein ganz großes Wort, ich weiß, im Hinblick auf das Schwarzsein in dieser weißen Mehrheitsgesellschaft. Also wir haben beide schwarze Mütter. Wir haben alle drei schwarze Mütter. Und es gab ganz, ganz viele Diskussionen darüber. Auf Social Media gab es ein paar Diskussionen, auf Facebook. Und da ist uns eine Sache aufgefallen. Und wir haben uns auch schon mit diesem Thema auseinandergesetzt. Mit Freunden, in der Familie und so weiter. Und ich weiß nicht, vielleicht, weil ich nicht auf der anderen Seite stand, ja, weil ich habe ja nur eine schwarze Mutter, wollte ich schon immer wissen, wie es ist, wenn man eine weiße Mutter hat und in dieser Mehrheitsgesellschaft aufwächst als schwarzes Kind. Ich kann es nicht sagen und deswegen interessiert mich das wahrscheinlich. Und da meine Freunde hier, Caro und Paul, in der gleichen Situation sind, können wir jetzt nicht so viel darüber sprechen. Also unsere Erfahrungen ähneln sich wahrscheinlich. Aber es gibt da draußen sehr, sehr viele von uns Mixed Kids, ich habe es gerade Anführungsstrichen gezeigt, die eine weiße Mutter haben.
Genau.
Und deswegen ist mir die Frage einfach in den Sinn gekommen und ich wollte halt wissen, oder wir wollten wissen, ob das einen Unterschied macht, mit einer weißen Person hier in Deutschland aufgewachsen zu sein und was es mit sich bringt und
genau, ja. Ich glaube, was halt auch ein Punkt ist, warum das halt eine Frage jetzt bei uns ist, war halt ein Post in einer Facebook-Gruppe, wo es darum ging, ob man je irgendwie sich Gedanken gemacht hat, weißen Freundinnen zu informieren darüber, was es bedeutet, schwarze Kinder zu haben in einer weißen Welt. Versteht ihr, was ich meine? Also wenn zum Beispiel deine weiße Freundin jetzt ein Kind mit einem schwarzen Typen kriegt, so, wie erklärt man ihr das, was das mit sich bringt und wie bereitet man sie darauf vor? Ich glaube, das war halt die Diskussion, die im Internet war, also bei Facebook. Und die Diskussion, die wir jetzt führen, hat auch schon bei uns im Vorhinein so ein bisschen zu Irritation geführt. Bei Paul vor allen Dingen. Vielleicht Sorry. Kannst du was dazu sagen. Also, dass du das nicht so richtig verstanden hast, was uns beschäftigt. Also so ich hatte den Eindruck, dass das so etwas war, so, wo du warst so, ich habe mir nicht darüber Gedanken gemacht oder so, ne?
Okay, ich habe es übertrieben. Natürlich habe ich mir Gedanken gemacht. Also guck mal.
Ja, das meine ich damit
wieder. Ja, aber ich wusste nicht, wie wir das diskutieren
werden. Nee, das meine ich wieder. Und dann ist dann Rekord an und dann kommt ja so ein Bam, Bam, Bam. Das kannst du
noch. Ja, aber Paul, sag
einfach. Okay, nochmal. Entschuldigung. Let the young man I'm sorry.
Talk. Nee, ich wusste einfach nicht, wie diskutiert man sowas? Es gibt viel zu viele Parameter, glaube ich. Es ist, was kann es alles sein? Die Klasse, welches Land, wie die Biografie aussah, hat man auf beiden Kontinenten gelebt oder nicht, hat die Person, also Kultur dann, wie identifiziert sich die Person, ist es Nationalität, es sind so viele Begriffe geflogen in kurzer Zeit, dass ich war so, ja, aber kann man das überhaupt ordnen? Genau. Aber jetzt bin ich auf die Idee gekommen, als du die Intro gemacht hast, Caro, dieses Beispiel mit Freundinnen, die weiß sind und dann ein schwarzes Kind kriegen, habt ihr diese Situation selber mal gehabt? Also, das ist nur Neugier, wir können das rausschneiden, wenn dann zwei rauskommt. Aber das war vielleicht so eine Idee. Ich muss auch bei mir nachdenken, ob mir diese Situation entgegengekommen ist und ob ich in dem Moment nicht mir doch Gedanken gemacht hätte.
Mhm. Also ich, was heißt Freundinnen, im Bekanntenkreis oder mich mit weißen Frauen unterhalten, die ein Kind erwarten mit einem schwarzen Mann oder die ein Kind haben, ist mir auf jeden Fall vorgekommen. Das ist eine Konstellation, die es oft gibt in Deutschland, ist es mir aufgefallen. Anstatt andersherum eine schwarze Frau, die von einem weißen Mann ein Kind bekommt. Mir ist es aufgefallen. Es kann auch ganz anders sein,
auch,
da draußen anders sein. Und natürlich sind da Fragen aufgekommen. Also nicht, die ich direkt der Frau gestellt habe, sondern mir. Da ich natürlich, wie gesagt, mit meiner schwarzen Mutter aufgewachsen bin, dachte ich mir so, wenn ich mir die Kinder angucke, es fängt bei ganz kleinen Sachen an. Haare machen zum Beispiel. Natürlich werde ich
das
sofort...
Das ist ein Beispiel, das es oft gibt.
Ne? Also ich werde sofort, drauf angesprochen, so... Ja, mein Kind, na klar, ich verstehe auch den anderen Part, also ich verstehe die weiße Mutter, ne? Und dann kommt sie zu mir, ja, was benutzt du eigentlich für deine Haare, weil ich weiß nicht ganz genau, dass ich mein Kind, ich habe jetzt Kokosnussöl und so und dann habe ich ja was von Cantu heißt das oder so? Ja. Solche Sachen, da fängt es ja schon an, weißt du, und die Fragen hätte meine Mutter niemals irgendeine andere schwarze Frau gestellt oder weiße Frau, die hat meine Haare sofort relaxed.
Genau, also anyways, nee, ich habe auch eine Geschichte dazu, auch zu Haare. Und das war, fand ich jetzt auch interessant, weil es war ein schwarzer Mann. Es war in Uganda und er kam auf mich zu und hat mich gefragt, so, ja, wie geht das mit den Haaren? Was machst du? Es ging um seine Tochter, dass sie halt keinen Bock hat, immer jetzt sich die Haare braiden zu lassen und bla 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 bla.
Und war die Tochter von einer schwarzen, also hat dann...
Die Frau war weiß.
Okay.
Ja.
Dann kann das wahrscheinlich sein, weil er hat den Part übernommen, wahrscheinlich weil die Mutter sich nicht so sehr um die Haare gekümmert hat. Und er dachte, okay, gut, dann frage ich einfach mal nach, weil meine Frau kann das wahrscheinlich nicht so gut. Ne, und deswegen hat er dich gefragt, wahrscheinlich, because, I mean, you look like you are bayerische.
Mhm.
Aber da fängt schon an, also da fängt schon so ein kleiner Unterschied an, da können wir schon ein bisschen eingrenzen. Klar kann man immer sagen, okay, es gibt auch schwarze Mütter, die machen jetzt nicht viel mit den Haaren oder die machen die Haare kaputt, relaxen die oder sind da nicht so conscious mit natural hair. Das ist wieder eine andere Geschichte. Aber es gibt dann auch andere Sachen. So. Eine krassere Sache ist zum Beispiel, wenn es um Sprache geht, Sprachvermittlung.
Es ist ja auch, und das, da finde ich.
Was ist da deine Theorie?
Gehen wir mal von einer Situation aus, die so aussieht. Und zwar, eine weiße Frau war mit einem schwarzen Mann zusammen. Es gibt viele in unserem Alter jetzt, die einen schwarzen Vater haben, der hier als Student war, in den 80ern oder so. Und zum Beispiel aus den Ländern Angola oder Mosambik oder so, die hatten dann ihr Studentenvisa und mussten nach einer Zeit wieder zurückgehen. Das heißt, in der Zeit, wo sie hier waren, haben sie ein Kind gezeugt mit einer weißen Frau und sind dann wieder zurück. So, dann ist die Mutter mit dem Kind in Deutschland geblieben und hat das Kind großgezogen, alleine sozusagen, und musste sich mit solchen Sachen herumschlagen. Also herumschlagen, positiv, negativ, wie ihr es auch aufnehmen wollt. Auf jeden Fall gibt es diese Konstellation, dass so ein Kind nur mit einer weißen Mutter aufwächst. Das bedeutet, dass die Mutter wohlmöglich kaum Zugang zu der Sprache haben wird und dem Kind das wahrscheinlich nur Deutsch und Englisch beibringen wird. Das heißt, das Kind wird die Sprache des Vaters nie beherrschen. Wächst das Kind aber mit einer schwarzen Mutter auf? Wir gehen davon aus, dass Kinder meistens mit der Mutter aufwachsen. Sind wir also dann einer Meinung?
Ich wollte halt sagen, es ist ja eine Gender-Sache auch generell. Also so, dass vielleicht es wichtig ist, das auch mit zu bedenken, dass zum Beispiel häufig aber auch, also ich kenne Familienkonstellationen, wo die Mutter weiß ist, aber sie hat die Sprache von dem Mann gelernt.
Genau, weil sie wahrscheinlich auf dem Kontinent gelebt hat auch oder mit ihrem Mann längere Zeit zusammen war.
Ja, oder so. Einfach das studiert hat, so whatever.
Mhm.
Aber das ist halt so etwas, was ich seltenst...
Ausnahmen.
Naja, aber ich habe es auch seltenst gesehen, dass es andersrum war. Dass der Mann die Sprache der Frau gelernt hat, so, oder dass es halt so ist, die Bewertung der Wichtigkeit der Kultur und die Wichtigkeit, die das in der Erziehung einnimmt. Ich das ist meine Theorie, hängt auch damit zusammen, ob der Vater weiß es oder die Mutter weiß es.
Es kommt auch immer an, was so der Hintergrund ist. Also genau. Beruflich oder ne, ja. Also wo sich das Paar befunden hat, befindet, was, ne, also zum Beispiel jetzt dein Beispiel, Paul, dein Vater hat ziemlich lange auf dem Kontinent verbracht. Und musste es auch beruflich und oder sich auch kulturell und sich mit Afrika oder mit den speziellen Ländern da identifizieren, um, ne, also kannst du ja selber erzählen. Und da ist es zum Beispiel ein anderes Beispiel.
Ja, genau. Aber du hast es schon vorweggenommen. Bei mir war es so, also ich habe dann nur gedacht, aber das liegt doch auch ein bisschen daran, wer was beruflich gemacht hat, was sie studiert haben. Weißt du, also, ne, bevor sie quasi dahin gekommen sind, wo sie waren. Und dann, ja, dann fallen mir wieder so, die ganzen Faktoren kommen dann wieder rein. Und dann ist die Frage, wie können wir die rausfiltern, um wieder zur Theorie zu kommen? Dass, also, dass Gender auch, also es spielt zweifellos eine Rolle. Aber wie ist das dann, also wie begegnen sich quasi dann die Leute im Durchschnitt?
Also ich kann, wenn wir jetzt, wir können
ja, also, was du meinst? Aber also wie gesagt, ich kann ja dann das Gegenbeispiel geben. Okay. Mein Vater hat keine afrikanische Sprache gelernt. Mein Vater findet afrikanische Kultur interessant, aber es ist jetzt nicht so, dass es jetzt das ist, was tonangebend in meiner Erziehung war. Ich bin sehr deutsch erzogen, okay. Also in Anführungszeichen deutsch erzogen worden. Was auch immer das bedeutet. Okay. Aber deswegen, also das meine ich ja, das ist halt so. Okay, ja. Und ich denke, das hatte in der Konstellation von meinen Eltern, sagen wir mal so, und sorry, Eltern werden das eh nicht hören, also ist schon okay. Aber ich denke, das hatte halt auch mit Gender zu tun. Aber das finde ich halt für mich interessant oder eine interessante Beobachtung, zu sehen, dass häufig weiße Frauen und vielleicht, also da Props an weiße Frauen tatsächlich, sich die Mühe machen, Angebote für ihre afrodeutschen Kinder zu suchen, auch wenn der Vater nicht mehr da ist.
Genau.
Und das finde ich halt super interessant und ich denke, es hat damit zu tun, dass es Frauen sind. Und ich kenne nicht so viele Familien, wo sie nur mit dem weißen Vater aufgewachsen sind. Das ist halt, das ist ja auch das einfach, ist, das Phänomen gibt es vielleicht einfach sehr, sehr selten.
Ja, das meine ich ja, das ist das, was wir meistens sehen, dass die Kinder meistens, wenn es alleinerziehende Elternteile sind, meistens die Mutter ist.
Ja.
Ne? Ob sie schwarz ist oder weiß ist, da spielt aber keine Rolle. Aber was eine Rolle spielt, ist das, was die Mutter einem mitgibt. Und meine Mutter, im Gegenzug, ich bin halt sehr afrikanisch aufgewachsen, was auch immer das bedeutet. Also das hat damit was zu tun, dass, wie gesagt, ich bin nicht mit meinem Papa aufgewachsen, zwar mit einem Stiefvater, aber vielleicht hat das auch damit was zu tun, dass ich mich halt mehr mit meiner Mama identifiziert habe, weil ich wusste, dass das meine Mama ist und dass nur in Anführungsstrichen mein Stiefvater, sorry Stiefvater. Aber Tatsache ist, ich bin mit meiner Mama aufgewachsen und es fing halt damit schon an, mit Haare machen, regelmäßiges Braiden, nur auf Swahili gesprochen, auch mal einfach nur Ugali und Grünes gegessen zu haben oder nur Githeri, also Bohnengericht und so weiter und das Essen halt, ne? Und ich weiß, es ist nicht alles, aber es ist viel und ich kann mir vorstellen, wenn ein afrodeutsches Kind mit einer weißen Mutter aufwächst und so etwas nicht passiert im Haus, dass das schon etwas macht, also mit einem, wenn das über Jahre läuft und wenn man dann irgendwann mal erwachsen ist und dann merkt, fehlt irgendwas oder vielleicht merkt man das auch gar nicht und es fehlt einem nichts, ne? Also weil man eigentlich vollkommen ist, es gibt keine Identitätskrisen, Entschuldigung, ich würde trotzdem sagen, das ist, dass die Connection schon alleine, weil ich mit meiner Mutter dann doch schon mal nach Kenia gereist bin oder so, ne, dass die Verbindung einfach schon da ist. Und stell dir mal vor, du lebst halt hier, wächst mit einem weißen Elternteil auf und die weiße Person hat gar keine Verbindung zu Afrika und du reist auch nicht dahin oder so. Ne? Was für eine Verbindung hast du denn da? Außer die Role Models im Fernsehen. In den 80ern gab es jetzt nicht so viele außer R&B. Also... Keine Ahnung, also deswegen die Frage. Ich finde, es ist schon eine Diskussion wert und bleibt immer noch, weil es werden immer immer bayerische Partnerschaften geben. Und wie man sieht, ja, auf Social Media gab es ja diese hitzige Diskussion darüber.
Paul? Warum war sie hitzig?
Ich glaube, es geht immer, es geht auch, okay, let's talk about racism. Ja, weil es geht auch darum, ein Kind schon so bewusst zu erziehen, dass es Rassismus erkennt. Und ja, wie das Kind halt mit Rassismus umgeht. Und wenn die weiße Mutter es alleine schon nicht weiß, wegen Hashtag, keine Ahnung, White Fragility, nicht darüber sprechen möchte oder einfach nicht weiß, wie sie darüber sprechen soll, dann gibt es schon eine hitzige Diskussion, weil wir sprechen immer noch von afrodeutschen Kindern, die von der schwarzen Community als schwarze Kinder gesehen werden und empfunden werden. Und das heißt, wenn die nicht bewusst erzogen werden, ist das ein Problem. Und das wird problematisch. Also nicht nur in der Kindheit, sondern halt auch, wenn sie dann erwachsen sind. Ja. Und das hat was mit dem politischen Schwarzsein zu tun, ne? Also wie sie sich dann später identifizieren werden. Und mit dem Kontinent und mit der schwarzen Gesellschaft generell.
Also wie gesagt, entweder die schwarze Bezugsperson ist nicht da, was ich aber auch erlebt habe, ist, die schwarze Bezugsperson ist da. Mhm. Aber mischt sich zum Beispiel gar nicht ein,
genau.
Ist sehr integrationistisch, also sagt, nö, es ist hier Deutschland und bla 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 und deswegen soll das Kind die Sprache lernen, also nur Deutsch oder gar nicht verwirrt sein, bla bla bla.
Guter Punkt.
Da gehöre ich auch ein bisschen zu, dass die Eltern das mit der Sprache nicht weitergemacht haben, dafür erkenne ich andere Dinge, ich weiß, was ein Afro-Shop ist, ich weiß, was Fufu ist, aber es gehört für mich zum Alltag, ich denke gar nicht so viel darüber nach, es ist einfach da, so, ne? Dieser Piment, wie man ihn macht und so. Also es, viele Sachen, da habe ich nicht drüber nachgedacht. Es ist also gut, drüber zu reden, finde ich.
Genau.
Und dann erkennst du, aber es sind halt so kleine Elemente überall verteilt.
Genau. Ja, aber es ist doch das. Das ist doch das, was ich meine. Und stell dir mal vor, die kleinen Elemente würden fehlen.
Ja.
Wie ist es denn dann? Du bist afrodeutsch, nennst dich, oder wirst als afrodeutsche Person gesehen. Aber, okay, wir wollen jetzt nicht über afrodeutsch reden, was es bedeutet. Aber wir wollen darüber reden,
ja, was es mit einem macht.
Ja.
Also was es zum Beispiel mit einem macht,
wenn diesen, Einfluss, eine, zu haben,
diesen oder Einfluss zu haben oder diesen nicht zu haben.
Mhm.
Und da finde ich auch nochmal diese Diskussion interessant. Was sagt man weißen Leuten, die schwarze Kinder kriegen werden? Also in Anführungszeichen. Also die werden schwarze Kinder haben oder sie adoptieren schwarze Kinder. Was ist das für eine Verantwortung, die einem bewusst sein muss, also wo ich denke so, das ist vielen Leuten nicht bewusst, die wollen halt nur ein hübsches Kind, so, weißt du, so, und das
hat macht der Rassismus, oder das, so, automatisch den Rassismus eliminieren.
Schon,
ja, genau, aber was ist eigentlich, dass da eigentlich viel mehr Arbeit dahinter steckt und nicht nur Jiggy Jiggy und dann ein Mix-Kit auf die Welt zu setzen.
Ja, also ich glaube, das ist halt so das, was für mich immer wieder so, wo ich denke so, okay, ich glaube, meine Eltern waren jetzt nicht darauf vorbereitet, was es bedeutet. So, und ich glaube, dass es aber jetzt eine Generation an Eltern gibt, die wissen, was es bedeutet, ein schwarzes Kind zu bekommen, was es an Mehrarbeit bedeutet, beispielsweise, also Mehrarbeit, jedes Kind hat, also aber in einer weißen Gesellschaft bedeutet das halt eine andere Sensibilität auch für bestimmte Sachen zu entwickeln, so.
Ja, lass mal kurz auf Klasse eingehen, weil ihr hattet auch Klasse irgendwie benannt. Hat es Einfluss auf eine gewisse bewusstvollere Erziehung auf Kinder? Also ist einem auf dem akademischen Niveau oder eine weiße Frau auf dem akademischen Niveau, ist es ihr bewusster, ein Kind rassismuskritisch zu erziehen als vielleicht eine Arbeiterklasse oder so? Hat das was mit der Bildung zu tun, also in Anführungsstrichen Klasse?
Wir sind ja alle drei ein bisschen mehr in dieser Bubble. Wir sind ja irgendwie alle auch drei so in der Akademie unterwegs. Ja, aber so gesehen würde ich sagen, also ich habe ja gar keine Zahlen, wir haben ja gerade gar keine Zahlen und Fakten dazu. Wir können nur eine Tendenz feststellen. Ich mache natürlich Leute, die studiert haben, viel schneller verantwortlich dafür, dass sie wissen sollten, was der Diskurs ist, weil sie einfach viel näher dran sind vielleicht. Das dachte ich immer.
Mhm.
Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt zurückdenke, dachte ich mir, Leute, die vielleicht nicht diesen akademischen Bildungsweg haben können, aber trotzdem interessiert sein an anderen Kulturen und einfach auch diese Achtung mitbringen, ohne irgendwie einen theoretischen, eine theoretische Idee von Rassismus zu haben, die wir jetzt irgendwie für uns ausformulieren können.
Ja, es geht ja um die Sensibilität dann auch. Irgendwie,
ne? Ja, und genauso habe ich erlebt, dass Menschen, die weiß sind und studiert haben, ihren Rassismus ganz anders ausdrücken. Ich meine, das ist ja, worüber wir die ganze Zeit streiten. Wörter, die benutzt werden, Konzepte, ja, Exotisierungen, genau. Das machen auch gebildete Leute, wenn nicht sogar öfters, weil sie ja dann reisen und quasi zurückkommen mit ihren Stories und die Art, wie sie die erzählen, denkst du schon so.
Aber ich muss auch so sagen, dass vielleicht sogar weiße Elternteile oder die weiße Bezugsperson einem afrodeutschen Kind vielleicht noch viel mehr Bewusstsein mitgeben kann. Das ist auch eine These, weil meine Mutter, haben wir auch schon mal in der Elternfolge, glaube ich, kurz angesprochen, meine Mutter nicht so rassismuskritisch mit mir umgegangen ist. Ich wusste, ich habe gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt, bin mit Sachen angekommen, wie zum Beispiel in der Schule, ne, irgendwas ist da passiert. Und dann habe ich ihr das erzählt und dann kam dann einfach so, ach, kennst du doch die Deutschen oder so, ne? Also das ist, was mir aufgefallen ist, dass vielleicht manche weiße Mütter, gerade weil sie denken, sie müssten das, ne, dass es wie so ein, wie so etwas, was auf dem Rücken lastet, dass es immer präsent ist und dass dadurch Kinder weißer Elternteile viel mehr und viel bewusster aufwachsen mit Rassismus als Kinder schwarzer Elternteile.
Mhm. Hat das nicht ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich jetzt richtig verstanden habe, was du gesagt hast, hat das nicht ein bisschen was damit zu tun, auch ob der schwarze Elternteil hier aufgewachsen ist oder lang genug hier ist oder nicht, also ne? In dem Sinne, dass wenn sie sich also in Afrika kennengelernt haben, das hatten wir im Vorbriefing, da ist Schwarzsein ja nicht das Thema, sondern vielleicht andere Sachen wie Kolonialismus oder Colorism, aber Schwarzsein an sich erstmal nicht, sondern erst wenn Leute hierher kommen und hier dann, natürlich weiß die weiße Person, die hier aufgewachsen ist, müsste eigentlich wissen, was hier abgeht. Das, was vielleicht die Kids oder sogar eigentlich den Partner erwartet. Zumindest hat ich das so erlebt. Ne? Mein Vater hat immer so davor gewarnt, oh, Rassismus, bla bla. Also er hat sich viel mehr darüber gedacht.
Genau,
das ist eine Verantwortung, die du als weiße Person, ja, okay. Ja. Aber was ist, wenn ihr euch hier kennenlernt? Ist das nochmal ein bisschen anders.
Das hat, glaube ich, damit gar nichts so richtig zu tun, weil die Verantwortung, wie ich schon gesagt habe, einer weißen Person, denen das bewusst ist, sollte vorhanden sein. Also es lastet auf den Schultern. Genau, und das ist dieser positive Ausgangspunkt. Ja? Und deswegen geben die das auch dem afrodeutschen Kind wieder. Ja? Einer schwarzen Person, die so aufgewachsen ist, zum Beispiel in Afrika aufgewachsen ist natürlich, muss sie sich mit Rassismus nicht so sehr abgeben. Ja? Und von den Eltern hat sie das auch nicht irgendwie mitbekommen.
Ja, natürlich ja? Nicht.
Und wird dann wahrscheinlich weniger drauf kommen, dem eigenen Kind das mitzugeben, rassismuskritisch zu denken und wie auch immer. Aber sobald sie natürlich in Deutschland ist, kommt sie ja auch mit Rassismus in Berührung. Und manchen schwarzen Eltern fällt das gar nicht auf oder die möchten das nicht. Ja. Oder die möchten sich, wie wir schon mal drüber gesprochen haben, eher sich integrieren. Und denen ist eher die Integration wichtig, Integration in Anführungsstrichen. Und die möchten alles andere ausblenden. Hauptsache, wir gehören dazu.
Mhm. Ja, ich glaube, das sehen wir ähnlich.
Genau, deswegen sage ich ja, es hat gar nichts damit zu tun, wo sich die Eltern kennenlernen. Es geht halt einfach nur um,
Das glaube ich auch. Weil zum Beispiel meine Mutter und mein Vater haben sich hier kennengelernt. Und trotzdem würde ich sagen, dass meine Mutter Rassismus jetzt nicht so als das Wichtigste, was sie mir mitgeben. Ich wollte halt nur sagen, dass aber das, was halt weiße Elternteile leisten müssen, Kinder darauf vorbereiten, bla bla bla, das können schwarze Elternteile in dem Sinne machen, indem sie einem dieses Selbstbewusstsein geben,
ja.
Das ein weißes Elternteil einem nicht geben kann. Mhm. Versteht ihr, was ich meine?
Genau, das ist das, was wir reden.
Es ist quasi ein unbewusstes auf Rassismus vorbereiten, wenn dir deine Elternteil sagen so, hey, you're beautiful, because you're an African woman or whatever. Versteht ihr, was ich meine?
Super Punkt. Und das ist ja genau das, man
dieses Role Model. Zu wissen, woher man kommt, bla bla bla.
Sehr guter Punkt.
Das ist halt, das kann ein schwarzes Elternteil dir mehr geben oder die Community, die schwarze Community mehr geben als. Und deswegen finde ich es auch wichtig, wenn weiße Elternteile.
Genau, das Theoretische kommt von einem weißen Elternteil und das Praktische sozusagen ist dann das, was dir das schwarze Elternteil mitgibt, ne?
Ja, also
und das
kann.
Verstärkt dich.
Kann,
ja. Und ja.
So eine Sicherheit, die du halt darin hast, einfach schwarz zu sein in dem Sinne Und auch, und deswegen, was wollte ich nochmal darauf hinaus, dass es wichtig ist für weiße Elternteile, ihren Kindern diese Community auch irgendwie anzubieten.
Genau.
Und zu suchen, weil das so viel, ich habe jetzt so oft irgendwie so Situationen erlebt, wo halt.
Bam, das ist genau darauf, so, worauf wir hinaus wollen. So, das ist die Antwort, Caro.
Wie so Kinder, die hier aufgewachsen sind, die halt nichts mit schwarzen Menschen zu tun haben, wenn die einmal in einem Raum sind mit nur schwarzen Leuten, wie sich das flasht.
Ja, ja, unsicher.
Und ich denke, das kann ich nie nachvollziehen, weil ich bin so, das ist doch voll normal, das ist doch voll gechillt so. Und deswegen, ja, das ist halt so irgendwas, was ich irgendwie wichtig finde. Ja,
es entwickelt auch bei manchen Kindern, das habe ich auch mitbekommen, eine gewisse Distanz. Also nicht nur, dass sie geflasht sind, boah, wow, cool, ey, so voll dieses, yeah, ich bin jetzt auch Afrikanerin oder so, ne? Sondern eher so, Afrikaner, nee, das ist too much. Erstens esse ich keinen Pufu mit der Hand, zweitens meine Haare, die habe ich jetzt geglättet, so. Also es fällt ihnen gar nicht auf, aber im Sinne von, das ist denen zu viel des Guten, so. Und tun sich eher damit dann distanzieren oder davon distanzieren und möchten mit schwarzen Menschen oder Community nicht zu tun haben, weil sie es einfach nicht kennen. Das kann nämlich auch passieren, wenn man mit weißen Elternteilen aufwächst. Jetzt haben wir von Alleinerziehenden eher gesprochen. Was ist mit den Konstellationen, wenn beide dabei sind und beide Einfluss, oder haben wir schon darüber gesprochen?
Wir haben am Anfang darüber geredet. So, und ich meine, bei uns ist das ja unterschiedlich gelaufen, bei Paul und mir sozusagen. Und ja, what's up, Paul?
Hä? Unterschiedlich gelaufen?
In dem Sinne, dass dein Vater die Sprache gelernt hat, mein Vater nicht. So, you know what I mean?
Ja. Nee, er hat die Sprache nicht gelernt.
Ach so, hat er nicht. So, I'm right.
Ja. Ja, ich meine, er hat sie aber schon verstanden. Also man konnte nicht über ihn reden, weil er im Raum war.
Das ist das Wichtigste, oder? Das ist ein guter Punkt.
Das ist so ein Basics.
Aber kriegt man es nicht immer mit, wenn jemand auf einer fremden Sprache über einen redet?
Wir hatten genug Leute, über die wir gelästert haben, die so nicht gemerkt. Ohne Scheiß, du merkst sowas.
Und dann lachst du noch mit, so, dann machst du noch so.
Ja, auf jeden Fall.
Nicht,
eine Situation, wo so eine weiße Person zu viel Chili isst und sie wird rot, läuft rot an und wir machen sich über die lustig und die versteht das nicht.
Ja.
Du merkst das.
Ja.
Was? Nee, ich guck mal, deswegen zögere ich. Ich habe keine Ahnung von diesen Sachen.
Also,
und ich trete von einer falschen Vermutung zur nächsten. So.
Wir haben auch keine Ahnung, das ist ja halt, ich kann alle.
Ja, ich meine, wie gesagt, ich vermute auch nur. Und vielleicht, also das ist ja vielleicht etwas, womit ich mich mehr beschäftige, weil ich ja irgendwann, also ich glaube, und vielleicht ist das auch eine andere Theorie von mir, Paul, sorry, dass wenn ein Kind entsteht, sagen wir mal so, in unserer Hetero-Welt ist es so, dass ich das Kind austragen würde. Ich habe die Scheiße am Stecken. So, also Scheiße, nein, Kinder sind keine Scheiße. Ich liebe Scheiße, Kinder. Ist das gar nicht. Ja, aber ich meine, das Ding ist, ich glaube, dass Männer sich davon distanzieren können, sich Gedanken um Kindererziehung zu machen. Also so viel, weil ich habe eben eh immer Angst, schwanger zu werden und keine Ahnung was. Und ich denke mir, dass halt Männer sich entziehen können. So.
Aber macht man sich denn nicht trotzdem Gedanken, auch wenn man jetzt keine Kinder plant, wie man selber aufgewachsen ist, wie die Erziehung war, oder vergleicht man sich auch nicht mit anderen, tauscht man sich nicht aus? Das meine ich damit. Man muss jetzt keine Kinder geplant haben,
da können wir zu Toxic Masculinity kommen und darüber, dass Männer halt nicht über Gefühle reden, über darüber sich Gedanken zu machen, warum sie jetzt irgendwas so machen oder so machen. Viele. Und genau, also das finde ich halt auch, also deswegen denke ich halt so, du trittst nicht von einem Fettnäpfchen ins andere, du machst dir halt Gedanken, it's okay, so, also.
Ja, laut, vor einem Mikro.
Vor 10.000 Leuten, genau. Die unseren Podcast
hören. Genau. Leute, es gibt aber auch eine andere Konstellation, und zwar die der Adoptivkinder. Das ist ein großes Thema, da können wir nicht drüber reden, können wir auch Thesen aufstellen, aber die Sache ist ein bisschen zu sensibel. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr eure Geschichten mit uns teilen möchtet. je mehr Erfahrungen und diverser diese Erfahrungen sind, desto besser für uns, weil wir sind divers. Es gibt diverse Konstellationen, wird sie auch immer geben, und wir können nur über Sachen reden. Also wir können nur Thesen aufstellen. Über unsere Erfahrungen können wir sprechen, und die könnt ihr uns natürlich gerne zu 100% abnehmen, weil das unsere Erfahrungen sind. Aber wenn wir über andere Menschen sprechen, ist es immer ziemlich schwierig. Deswegen würden wir gerne darüber andere Geschichten hören wollen und denen vielleicht auch eine Stimme geben über unseren Podcast. Also wenn ihr da draußen seid und uns eure Geschichte teilen möchtet, dann könnt ihr dies über unsere Telegram-Gruppe machen. Die findet ihr über Matato Podcast. Einfach eingeben und in der Suppe mit uns teilen, in der Gruppe das mit uns teilen. Oder wenn es einfach intimer und sein sollte, dann eine E-Mail schicken an matatu.podcast@gmail.com oder PN in der Instagram-Gruppe oder auch Facebook. Diese Konstellation, die es geht, ein Adoptivkind, schwarzes Kind in einer weißen Mehrheitsgesellschaft aufzuwachsen, auch die Bezugsperson als weiße Person zu haben, ist natürlich ein ganz anderer Boden. Und den lassen wir mal so frei stehen. Und wir sind
alle... Und wer alle, weiß, vielleicht gibt es ja irgendwann mal von uns eine Folge dazu.
Würde mich sehr freuen. Deswegen, also her mit den Erfahrungen, wenn ihr es möchtet. Und dann können wir auch...
Es gibt auch eine Person, die ich empfehlen würde, einfach nur, weil wir jetzt darüber reden, auf Robby auf Instagram heißt sie zuerst schwarz. Also @zuerstschwarz. Ich würde es auch in die Shownotes tun. So... als, und sie hat auch auf Klo so ein Interview gegeben, und genau, das war super interessant. Genau. Coole Person auf jeden Fall.
Ihr habt gemerkt, wir sind hin und her gesprungen bei diesem Thema, konnten Sachen mit euch teilen, und manch einer konnte nicht so viel mit euch teilen, weil das Thema einfach zu fremd ist.
Das ist trotzdem gemacht. I'm so proud of you, Paul. I love you.
Nein, also mir sind ja meine Unwirklichkeiten bekannt. Und es ist eigentlich auch ganz gut, dass wir darüber gesprochen haben, jetzt mal persönlich. War ja für mich super gut am Ende.
Abschließend vielleicht dazu, was wir vielleicht wichtig finden in dieser ganzen Diskussion, ist immer noch, egal in welcher Konstellation man aufwächst oder ein Kind erzieht, finden wir sehr wichtig, einige Tools zu haben, ja, einige Tools zu bekommen und auch zu geben, sich mit der schwarzen, mit dem Schwarzsein in einer weißen Mehrheitsgesellschaft auseinanderzusetzen zu können. Das ist das Wichtigste, was du machen kannst als weiße Mutter oder wie auch immer. Und,
oder weißer Vater.
Oder weißer Vater, wie auch immer, in welcher Konstellation, deswegen. Ja. Trotzdem finden wir, das ist wichtig, ob das jetzt für die Identitätsentwicklung ist oder einfach nur, um einen Einblick dazu zu haben in rassismuskritischem Denken. Das müssen wir alle machen, schwarz oder weiß. Und deswegen ist das schon mal sehr wichtig, einfach nur so ein kleines bisschen, wie Paul das schon gesagt hat, so kleinen Elementen zu haben, um... ja, das kann einige Türen aufmachen, und ich meine, so eine Identitätsentwicklung geschieht ja nicht nur einfach so, sondern das ist ein Prozess, und Identitäten sind auch sehr fluid und wechseln und immer und bleiben ja nicht irgendwie stehen, und in der Entwicklung eines Menschen verändert sich das, und deswegen sind solche Elemente sehr wichtig, um dann einfach rassismuskritische Denken im Kopf zu behalten und dekolonisierend zu handeln.
Voranzuschreiten.
Ja. Wenn ihr auch eine Meinung dazu habt, und ich kann mir jetzt fast nicht vorstellen, dass Leute dazu keine Meinung haben, dann teilt sie doch einfach mit uns, schickt uns auch gerne eine Sprachnachricht, aber das hatten wir alles schon, ne? Telegram-Gruppe, wir haben aber auch andere Kanäle. Was schön wäre, wäre wirklich so ein Audio-Teil, den können wir dann am Anfang der nächsten Folge einspielen, finde ich immer interessant. Dann möchte ich auch noch auf eine Sache aufmerksam machen.
Sehr gerne.
Wir hatten das ja letztes Jahr am Ende der Season quasi angefangen. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, haben wir letzte Sendung nicht gemacht. Wir haben auch einen PayPal-Account, und das ist eigentlich auch unsere E-Mail direkt, also matatu.podcast@gmail.com. Und wir freuen uns natürlich über jede Spende, weil wir haben auch Ausgaben. Und die würden wir auch gerne gedeckt sehen, damit wir ein bisschen entspannter an die Sache rangehen können. Also wir erholen uns jetzt davon. Und bis nächstes Mal.
Ciao, Wellos.
Ciao, ciao.
Bye. Bye.